Ich habe letztens einen Prozess verfolgt und Berichterstattung darüber gemacht. Und da wurden im Vorfeld Hausdurchsuchungen durchgeführt und dabei wurden Fotos gemacht und diese wurden dann bei diesem Prozess gezeigt. Und auf diesen Fotos sind ganz viele unterschiedliche Dinge mit Hakenkreuzen drauf. Und auch Adolf Hitler war des Öfteren zu sehen und es gab auch Aufkleber mit beispielsweise so Anti-Antifa-Parolen. Und im Urteil dazu gab es dann kein einziges Wort zur rechter Motivation. Deshalb habe ich mich nochmal gefragt, weshalb es eigentlich so schwierig ist, Menschen ihre rechte Gesinnung nachzuweisen.
Das ist eigentlich überhaupt nicht schwierig. Das Problem hat ja drei Ebenen. Ja. Die erste Ebene, natürlich muss die Polizei vor Ort oder nach einer Tat alles feststellen, was zu den Tätern und auch zur möglichen Motivation der Tat gehört. Und wenn bei Hausdurchsuchungen eben klassischerweise rechtes Propagandamaterial festgestellt wird und oder auf den Handys von Tatbeteiligten rechte Chatverläufe, Musik, entsprechende Social Media Einträge festgestellt werden, dann muss das möglicherweise natürlich ins Verfahren mit eingeführt werden, insbesondere wenn es sich um Körperverletzungsdelikte, Gruppenangriffe etc. handelt. Also, und das Problem geht dann aber weiter, wenn das quasi nicht festgestellt wird oder nicht in die Ermittlungsakte eingeführt wird oder von der Staatsanwaltschaft nicht in die Anklage mit aufgenommen wird, dann hängt es tatsächlich allzu oft an der Nebenklage, also an den Anwältinnen oder Anwälten von den Angegriffenen, das überhaupt in den Prozess einzuführen. Manchmal gibt es auch Richter und Richterinnen, die von selbst darauf schauen und eben darauf achten, dass das eingeführt wird. Und um es mal deutlich zu machen, wie wichtig das ist, wenn beispielsweise drei Rechte eine geflüchtete Personen angreifen, verletzen und ihr auch noch ein Handy rauben oder den Rucksack entreißen, den Laptop klauen, wie auch immer, dann kann es oft sein, dass der Raub, der da drin passiert, eben das schwerere Delikt ist und dass, wenn dann nicht vernünftig ermittelt wird, dass beispielsweise die Täter TäterInnen sich verabredet haben für einen rassistischen Angriff, für eine Jagd auf Geflüchtete oder wenn sie eben entsprechende Inhalte in ihren Chatgruppen geteilt haben, dass dann die Tatmotivation hinten runterfällt. Und das ist besonders schwierig, muss man sagen, weil es eigentlich nach einer der zahlreichen Justizreformen, Post-NSU-Untersuchungsausschüsse einen klaren Hinweis gibt an alle RichterInnen, rassistische, antisemitische, menschenfeindliche Tatmotive, die aus der Tat sprechen, entsprechend auch strafschärfend zu berücksichtigen.
Und bevor es jetzt aber überhaupt zu einer Verhandlung und zu einem Urteil kommt, müssen ja auch erstmal diese ganzen Taten angezeigt werden. Und da gibt es ja diese Statistiken, die immer veröffentlicht werden. Aber vielleicht dazu nochmal so eine Einschätzung, wie viel von solchen Taten werden überhaupt angezeigt und bei wie vielen kommt es dann überhaupt zu einer Verhandlung?
Naja, es gibt zum einen eben das unabhängige Monitoring der Opferberatungsstellen, die halt zumindest für die Hälfte der Bundesländer erheben, wie viel rechte rassistische, antisemitische Angriffe es gibt. Es gibt natürlich die Zahlen zur politisch motivierten Kriminalität und darin die Zahlen zur sogenannten Hasskriminalität, die das Bundeskriminalamt aus den Zahlen der Landeskriminalämter bundesweit erhebt. Und es gibt aber auch zwei sehr wichtige Studien, nämlich den Victimisierungssurvey des quasi wissenschaftlichen Instituts des Bundeskriminalamtes und ein Survey, den das LKA Schleswig-Holstein und LKA Niedersachsen für die Nordbundesländer gemacht hat zur Frage des Anzeigeverhaltens und der Strafverfolgung bei sogenannter Hasskriminalität. Und darin wird eben deutlich, dass von den Betroffenen nur weniger als die Hälfte Fälle, wo Rassismus, Antisemitismus, Queerfeindlichkeit etc. die Haupttatmotivation ist, überhaupt nur zur Anzeige gebracht wird. Und wenn wir uns dann die Statistiken der Justiz angucken, die eigene Statistiken führen über entsprechende Strafverfahren, dann müssen wir einfach sagen, sehr viele TäterInnen erhalten noch nicht mal eine polizeiliche Vorladung, weil eben die Betroffenen das nicht anzeigen, weil es kein Offizialdelikt ist, weil unter Umständen auch nochmal eingestellt wird durch die Staatsanwaltschaften, weil es andere Delikte gibt, die schwerer wiegen gegen entsprechende TäterInnen etc. etc. Also wir gehen von einer hohen Anzahl an tatbeteiligten TäterInnen aus, die nie strafrechtliche Konsequenzen erleben.
Und wenn jetzt aber eine Anzeige eingegangen ist und ein Prozess angestrebt wird, dann kann man ja auch irgendwie oft beobachten, dass diese Prozesse nicht sofort anfangen.
Ja, es gibt leider, muss man sagen, ein Grundphänomen, und das ist eine deutliche Überlastung der Justiz. Dazu gibt es endlos viele Artikel und Aufsätze etc. Da will ich jetzt gar nicht so lang und breit so ausholen. Was wir aber natürlich sehen, und das gilt für alle Bereiche der Gewaltkriminalität, ist, je länger die Zeitspanne ist, die zwischen der Tat und dem Gerichtsprozess der Hauptverhandlung vergeht, desto mehr profitieren natürlich die TäterInnen davon.
Und gibt es Verbesserungsvorschläge oder so erste Lösungsansätze?
Auch die sind ja sehr vielschichtig. Es gibt von Seiten des Bundesjustizministeriums eben Versuche, über Reformen den Katalog viel detaillierter auszugestalten und auch detailliertere Gesetzesvorgaben zu machen. Auf der einen Seite, es gibt durchaus auch Pilotprojekte oder auch etablierte Fortbildungsreihen für Juristinnen und insbesondere Staatsanwaltschaften. Richterinnen werden in vielen Fortbildungsangeboten zum Thema Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus leider nicht in ausreichender Zahl erreicht. Und es gibt natürlich immer wieder auch den Versuch, durch Öffentlichkeit schaffen, nicht nur die Justiz zu sensibilisieren, sondern vor allen Dingen auch alle Menschen in der Region dafür zu sensibilisieren, wie die Betroffenenperspektive aussieht und dass Betroffene an jedem Schritt eben Unterstützung und Solidarität benötigen. Auch und insbesondere dann, wenn die Verfahren und die Angriffe dann vor Gericht kommen. Und der Halle-Prozess ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, wie eben solidarische Begleitung und Unterstützung auch eine große Öffentlichkeit schafft, aber auch für die Betroffenen ganz real und praktisch einen Unterschied gemacht hat.